sich Männer gewohnt. Und also in diesem Klinik, also die ganze Mitarbeiter, die sind dann immer nach der Arbeit nach Hause und ich bin Einzige, die dort geblieben ist. Also ich hatte eigenes Zimmer. Und doch, also es gab noch zwei Ninas im Dorf, im Stall. Ein Pferd Nina und ein Schwein Nina. Also wir waren doch zu dritt. Danach wurde Schwein Nina verfuttert, dann sind wir zu zweit geblieben. Und natürlich habe ich mich gleich angemeldet, das war eine christliche Klinik. Ich möchte Andacht halten, das mag ich gern. Und so war ich, bevor ich dran war mit dem Andacht, wollte ich mitkriegen, wie das alles so abgeht. Und das war schrecklich, weil die ganze 64 Patienten, das war Pflicht, dass sie bei dem Andacht dabei sein müssen. Und sie haben alle angefangen, Nase zu putzen, zu husten und zu niesen. Das war so absichtlich, nacheinander. Ne? Und die arme Mitarbeiterin, die Andacht gehalten hat, die war fast am Heulen. Und ich so, ich habe noch nie mich zu einem Andacht so vorbereitet. Was mache ich? Ne? Und dann habe ich damit angefangen, dass ich für Kranke gebetet habe. Und das war richtig eine Massenheilung. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe dafür, dann waren die alle still. Und eigentlich hat das ziemlich gut also geklappt, bis ich diese Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, bis ich die da also im Andacht mitgebracht habe. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Mensch, neuer Patient, dazu gestoßen, aus dem Gefängnis gleich. Der hat dort 15 Jahre gesessen, weil er jemanden umgebracht hat. Und so nach dem Andacht mit dieser Geschichte, die ich heute euch auch mitgebracht habe, da kommt dieser Mensch auf mich zu und sagt, ich mag sie nicht. Und das hat er mir so, immer wenn er mich gesehen hat, hat er mir das gesagt. Und ich habe gedacht, ich glaube, den, der er umgebracht hat, hat er auch nicht gemocht. Deswegen war das ein bisschen so, aber ich habe mich trotzdem getraut, die Geschichte euch heute mitzubringen. Und wenn er genau dieselbe Bedürfnis hat, was er, bitte nicht auf einmal, ne? Danach. Okay. Es gibt so nicht so viele Menschen in der Bibel, die schon vom Geburt auserwählt wurden. Also so richtig, wo dann Engel zu der Mutter gekommen ist und hat gesagt, wow, das wird ein besonderes Kind. Und da ein besonderer Mensch. Und wir denken dann gleich an Jesus, an Johannes der Täufer und auch an Samuel. Aber es gibt noch einen Mensch. Über seine Geburt stand auch ein großer Segen und eine große Berufung. Und das war Simson. Simson, stimmt? Also richtig, ne? Und da ist auch Engel zu der Frau gekommen, hat gesagt, denn der Sohn, den du bekommst, wird schon in Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Und also ein besonderer Mensch. Und man denkt dann, wow, der wird bestimmt ein so wie mindestens wie Samuel, nicht weniger, ne? Und eigentlich ist ganz, ganz cooler Typ, dieser Simson. Zuerst großer, starker Mann mit Waschbrettbauch, aber auch so richtig so sehr kreativ und cool, finde ich ihn, weil auf die Gedanken, auf die er immer kommt, wie er so, die finde ich interessant. Zum Beispiel, einmal hat er 300 Füchse gefangen, dann die Schwänze zusammengebunden, und dann Fackel irgendwie da und damit hat er diese Füchse auf die Felder von Philister geschickt. Also sehr kreativ, ne? Natürlich, also 300 Füchse zu fangen, da muss man noch geduldig sein. Oder zweites Mal, als er in einer Falle war, wo die Feinde ihn in eine Stadt eingesperrt haben und haben gedacht, ah, jetzt können wir ruhig schlafen gehen, sowieso kann er nicht raus. Dann ist er nicht einfach so ausgebrochen und gegangen, sondern der hat die Torflügel mitgenommen und die auf den Berg geschleppt. Und dann, also das ist voll natürlich sehr, sehr lustig, ne? Dann wachen die alle Feinde und die Tore sind auf dem Berg, auf dem Gipfel, statt Tor. Also schon kreativ. Und ich mag ihn, weil ich glaube, ich habe in meiner Bibelschulezeit aufs Trotzphase auch so dort alle Klos mit durchsichtiger dieser Frischfolie verpackt. Man macht so Klobrille hoch, Frischfolie drauf, Klobrille runter. Und auch noch Tesafilm auf dem Wasserhahn, so dass wenn du das aufmachst, dann total nachdenklich ist. Also deswegen irgendwie mag ich denn diesen Simpson. Der hat schon Potenzial, ne? Aber irgendwie, je weiter man diese Geschichte liest, desto unzufriedener wird man mit Simpson. Weil man merkt, dass es ein Mensch ist, der total immer nach Bocklaune handelt. Hat er Bock, macht er was. Hat er dann keinen Bock, macht er nichts. Und er ist ständig in irgendeine Beziehungssachen. Da finden wir ihn, da verliebt er sich in irgendeine Mädel da von Heiden. Und die Eltern sagen, Mann, was machst du? Es ist doch nicht gut. Und der sagt, doch, ich heirate sie. Dann überlegt er doch anders, dann irgendwie, also richtig Wutanfälle, dann landet er bei irgendeiner Prostituierte. Und also richtig, dann je mehr wir das lesen, diese Geschichte, wir denken, ey, das ist zu flach. Das ist, Simpson, du hast so eine Berufung, so, du hast so eine Kraft und du, dein Leben ist so irgendwie so flach. Und leider, eigentlich ist eine Tragödie, weil auch seine letzte Beziehung mit einer Dalila, glaube ich heißt sie, war auch so Sache, wo er sich total nicht aufgepasst hat. Sie hat dreimal ihn schon betrogen, in dem Sinne, sie hat schon gesagt, wo ist deine Kraft und so, und dann hat er zuerst falsche Angaben gemacht und dann hat sie genau das gemacht. Die wollte, dass er schwach wird und die wollte ihm Philistern abgeben, ausliefern und eigentlich ein normaler Mensch würde schon, bei dem würde schon Alarm aufgehen, ne? Aber nicht beim Simpson, der war so irgendwie ausgeliefert und in seinem Leben hat das immer so geändert, immer so, entweder war er total abhängig von irgendwelchen Beziehungsgeschichten, dann hat er Wutanfälle, dann plötzlich war, und nirgendwo finden wir, dass er Gott gefragt hat, irgendwas. Und dann denkst du, hey Simpson, zu schade, du hast so viel, du könntest so viel machen, dein Leben könnte viel glücklicher sein und viel erfüllter. Und so landet er am Ende durch diese Geschichte mit Delila bei den Feinden und Feinden stechen ihm die Augen aus. Und so steht er am Ende und sie verspotten ihn. Aber die Geschichte endet so, dass in der Zeit, dass er da in Gefangenschaft war, seine Haare sind ein bisschen länger geworden. Und das ist der Punkt, wo er zu Gott sagt, Gott, ich bete zu dir und letztes Mal erhöre mich und gib mir noch Kraft. Und da macht er noch was und halt macht diesen Haus kaputt, also durch diese Säule da, die er zusammenschiebt und stirbt zusammen mit seinen Feinden. Und man denkt, hey, am Ende des Lebens hat er das begriffen, was er eigentlich ist. Der hat verstanden, woher seine Kraft ist. Und ganzes Leben hat er verpusht, nur weil er irgendwie als selbstverständlich das angenommen hat und nie wirklich daraus was gemacht hat. Und er war auch nicht glücklich in diesen ganzen Abhängigkeiten und so. Und eigentlich total traurig, wo du denkst, wie schön, dass meine Kraft nicht in deinen Haaren ist. Aber Gott sagt was ganz Wichtiges. Der sagt, mehr als alles anderes, behüte dein Herz, weil dort ist die Quelle des Lebens. Und wenn Gott sowas sagt, dann meint es, dass er das sehr ernst. Über alle ganzen anderen Sachen sagt er, ich kümmere darum, mach dir keine Sorgen, ich kämpfe für dich. Aber was diese Sache betrifft, sagt er, behüte dein Herz, das ist deine Verantwortung. Und Da ist die Quelle des Lebens. Und ich kann mich noch an die Predigt von Wolfgang erinnern, als er gepredigt hat über diese erste Geburt. Warum sagt Gott, liebe dein Gott mehr als alles anders, über alles. Ne? Und das nicht, weil Gott so Probleme hat mit Selbstwertgefühl und immer braucht, dass man ihm sowas Nettes sagt und sowas, sondern weil er weiß, das ist das, was unser Herz bewahrt. Und dafür habe ich heute ein Modell mitgebracht, von Sabrina Sand gebastelt. Ich finde das Modell total genial. Und das hat mir schon selber geholfen. Und ich glaube, das kann ich euch nur empfehlen, sowas für euch zu basteln. Das ist ein Prioritätenmodell. Also, wie ihr seht, da oben ist ganz großer Kugel. Das ist Beziehung zu Gott. Wenn diese Kugel an diesem Ort ist, ganz oben, dann ganze Prioritätenmodell ist im Gleichgewicht. Danach kommt zum Beispiel, die anderen Prioritäten kommen so nacheinander. Zum Beispiel Partnerschaft, Arbeit, Eltern, Hobbys und sowas. Und jeder Teil, jede Priorität, das ist so die, ja. Und jede Priorität bringt noch eigene Prioritäten mit. Zum Beispiel, Partner bringt eine Katze. Oder Arbeit bringt dann irgendwelche schwierige Mitarbeiter. Irgendwas. Und dann insgesamt, alles ist so ein bisschen verwuschelt, ne? Aber trotzdem, wenn Gott an erster Stelle ist, ist alles ausgewogen. Alles hat richtigen Platz. Nur, das passiert dann, wenn erste Geburt funktioniert, wenn wir wirklich Gott an erster Stelle setzen und ihn über alles lieben. Wenn auf erste Stelle kommt zum Beispiel die Partnerin mit der Katze, Prioritätenmodell, also es wird was total verändern. Zuerst, alles, ganzes Leben muss die arme Partnerin tragen. Ne? Nicht nur die Katze, sondern ganze Prioritäten und Gottes Beziehung dafür von dir. Zweitens, wirklich diesen Gottes Beziehung, dann, wenn das nicht dann auf der ersten Stelle ist, ist das nicht mehr das, was dich trägt, sondern wie ein Klotz hängt und dich dabei noch stört. Du hast ständig schlechtes Gewissen, du musst was vielleicht mal beten oder noch schlecht, weiß ich nicht. Also dann, Gott ist mehr als Last, ne? Und deine Gottesbeziehung ist davon total abhängig, was von dieser armen Partnerin mit der Katze. Ja, und interessanterweise, plötzlich, dadurch, dass bei dieser Partnerin die Katze auf erster Stelle ist, dann für dich wird die Katze auch plötzlich komische Wert haben, da plötzlich ist die wichtiger als Eltern. Also irgendwie alles total vermischt sich, ne? Oder wenn die Arbeit zum Beispiel auch an erster Stelle kommt. Genau dieselbe Situation. Gottesbeziehung am Arsch, ganze Familie auch irgendwie daneben, Kinder wissen nicht mehr, wie du aussiehst, weil du ständig da Zeit verbringst. Und die Probleme von der Arbeit, die nehmen dir auch die Freizeit total weg, weil du ständig daran denkst. Also das kenne ich total. Eigentlich, ich kann euch sagen, mein Prioritätensystem ist sehr wackelig. Deswegen muss ich immer da achten, dass wirklich Gott immer an erster Stelle ist. Das ist nicht selbstverständlich. Zum Beispiel, was Arbeit betrifft, habe ich erlebt, ich habe eine Zeit lang total Probleme mit einem Kollegen, der mich also richtig fertig gemacht hat. Ne? Und dann habe ich mich daran ertappt, dass ich, bevor ich einschlafe, an ihn denke und schimpfe. Und ich denke, so ein Scheißkerl. Und dann plötzlich war mir bewusst, als ob Gott zu mir gesprochen hat, hat gesagt, Nina, stell dir vor, du stirbst jetzt, gehst, und dein letzter Gedanke war, was für ein Scheißkerl ist der? Es ist ja, das ist gar nicht wert, so, es gibt doch wichtigere Sachen in deinem Leben. Ne? Oder deine Eltern, die können auch plötzlich zu Prioritäten sein und werden dein Leben total bestimmen. Ich habe Menschen gesehen, die schon selber alt sind und immer noch probieren, Recht irgendeinem Vater, eigenem Vater zu machen, der schon länger tot ist. Und immer noch mit diesen Gedanken, mit dieser Stimme da, was der Vater ihnen gesagt hat und sowas. Und das ist ganz, eigentlich ganz schwer, so zu leben. Oder nicht nur Anwesenheit von irgendeiner Priorität kann dein System in Schwanken bringen, sondern Abwesenheit von irgendwas kann genauso an ersten Platz gehen und alles in Wackeln zu bringen. Ich habe mal eine Frau gesehen in Hannover, in Drogenarbeit da, die war richtig schön. Also wirklich, diese Frau könnte man einfach nur, es ist selten solche schöne Menschen, wo du dann nur guckst und denkst, wow. Aber nach 10 Minuten, die du mit ihr gesprochen hast, du hättest nur einen Wunsch, weg, abzuhauen. Weil du hast das Gefühl immer, egal wer, egal welche Beziehung, egal welcher Mensch, die setzt gleich auf erste Stelle und macht dich total verantwortlich für ihr Lebensglück. Und das kann man nicht ertragen, wenn man nicht psychotisch ist und keinen Größenwahn hat. Also deswegen, wenn bei dir Abwesenheit von irgendeinen Prioritäten solchen Wert hat, dann sei froh, dass Gott dir das nicht gibt, weil diesen Platz freiwillig kann nur ein Psychotiker annehmen. Und dann geht dir noch schlechter. Oder, ja, das wollte ich sagen. Zu Prioritätenmodell noch. Psychologen zum Beispiel, sie sagen schon, dass es stimmt mit Prioritäten. Und dann, die sagen, ja, sie können da selber was ändern, indem, wenn sie merken, irgendein Bereich in ihrem Leben nimmt zu viel Zeit und zu viel Energie, dann müssen sie Gleichgewicht schaffen, indem, dass sie die anderen Bereiche aufstocken. Und das kann helfen, aber das ist so verkrampft, das nimmt so viel Energie und Kraft. Viel leichter ist das, was Jesus uns sagt, wenn wir einfach Gott auf erste Stelle setzen und das wird alles automatisch in Ordnung. Es wird auch alles automatisch diesen Platz annehmen, wozu was gehört. Und dann sind die harmonischen Beziehungen, dann sind die, auf der Arbeit ist man, dann die Arbeit nimmt diesen Platz, was Arbeit haben muss, nicht mehr und nicht weniger. Und dann, wenn jemand Beförderung kriegt und du nicht, dann zerstört dein das Leben nicht so sehr. Also gar nicht, weil es gibt jemanden, der das trägt. Und als ich nach St. Petersburg gekommen bin von vielen Jahren, ich wurde ständig beklaut. Also so richtig. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich war selber schuld daran, durch mein Verhalten war ich richtig ein ADAC-Übungsplatz für die Dieben. Da können sie, das war wirklich Ehrensache für sie, mein Geldbeutel wegzunehmen, weil ich habe gar nicht aufgepasst. Ich bin so durch die Stadt, obwohl ich wusste, es ist sehr viele Diebe da, ich bin immer so mit offenem Mund, so immer so Gebäude angeguckt. Manchmal haben mir die Passanten gesagt, hey Mädel, mach deine Tasche wenigstens zu. Weil ich irgendein Eis gekauft habe, Geldbeutel in die Tasche und so mit offener Tasche schüsselig durch die Stadt. Und natürlich, bei mir ständig war mein Geldbeutel weg. Ich war selber schuld. Und ich glaube, das könnte ziemlich arrogant klingen, wenn ich sage, wenn du ständig nicht aus der Krise rauskommst, du bist selber daran schuld. Weil es ist deine Entscheidung, was du mit deinem Herzen machst. Du kannst nicht deinen Pastor dafür verantwortlich machen, nicht deine Frau, nicht deine Kollegin, nicht deine Schwester oder Bruder. Das ist deine Aufgabe, dein Herz zu bewahren. Es ist nur deine Aufgabe, dafür zu kämpfen, dass Gott auf erster Stelle ist. Und du kannst sagen, ja, ich weiß, ich muss an meiner Beziehung mit Gott arbeiten. Und wisst ihr, ich bin jetzt vor kurzem umgezogen und bei mir funktioniert Licht nicht. Im Flur funktioniert Licht nicht. Ich glaube, da ist was mit Elektrizität. Und Ja. Und irgendwie, ich weiß, ich kann jemanden vielleicht fragen, kann man das in Ordnung bringen, wäre nicht schlecht. Aber irgendwie ist mir das gar nicht so wert. Wenn ich reinkomme, mache ich Licht im Bad, mache Tür auf und das ist genug. Und ich weiß, das wird sich nicht ändern, solange mir das okay ist. Ich kann damit leben. Es ist mir noch nicht so wichtig, dass ich irgendwas verändern möchte. Und solange du mit diesem Leben zufrieden bist, mit deinen Krisen, mit dem, dass du ständig immer um eine Sache drehst und sich in Selbstmitleid badest, wird in deinem Leben nicht ändern, weil von selbst geht nur bergab. Und ich glaube, für manche ist vielleicht es genug, so Christentum zu nutzen als, hauptsächlich man kommt nicht in der Hölle, so eine Art von Brandschutzversicherung. Aber ich glaube und ich weiß, es gibt ein Leben, die mehr zu bieten hat. Und ich erzähle das nur, weil ich letzte Zeit selber sehr viel davon profitiere, von diesem Modell und von diesem wirklich, dass das eine Lösung ist, darauf zu achten, was erste Platz in deinem Leben annimmt. Auch wenn irgendeine Krise kommt, wenn du merkst, das fängt an, um irgendeine Sache zu drehen. Und das merken wir immer. Wir merken das irgendwie, wir sind da verkrampft. Irgendwas, es dreht sich um irgendeine Sache. Ich bin nicht frei. Nicht da sich, nicht da so bleiben, sondern es ist deine Wahl, was du damit machst. Gott sagt, behüte dein Herz. Dort ist die Quelle des Lebens. Du entscheidest, was du damit machst. Und ich glaube, es passiert nicht nur dadurch, dass du mal sich bekehrst, dass du mal betest, Jesus kommt, komm in mein Leben, sondern das ist diese tägliche Entscheidung und genau auch in dieser Situation, wo du merkst, es wird irgendwie schwer, dass du sagst, Gott, ich möchte dir ganz bewusst mein Herz wieder abzugeben, weil ich weiß, dann ist das sicher. Wenn du erste Platz in meinem Leben hast, wenn du dafür sorgst, dann wird mein Leben in Ordnung sein. Dann werde ich so leben in Freiheit und ohne ständig im Kreis sich zu drehen. Das bedeutet nicht, dass du gar keine Krisen haben wirst, aber die Krisen werden nicht so extrem sein und du wirst schnell da rauskommen. Und das ist deine Entscheidung. Und ich möchte da an dieser Stelle beten und ich möchte das mit einem Lied machen. Das Lied, bevor ich über dieses Prioritätenmodell gehört habe und bevor wir das gesprochen haben, habe ich das Lied immer gebraucht, schon letzte Jahre. Wenn ich gemerkt habe, es kommt bei mir in Wackeln mit meinen Prioritäten, dann habe ich das Lied gesungen immer. Das ist ein Lied von Andrea Adams Frey. Jetzt warte ich noch ein bisschen. Niemand kennt mich so wie du. Niemand liebt mich so wie du. Niemandem kann ich so vertrauen. Und ohne Angst.